Gemeinde wachsen oder entstehen kann und wie sie sich entwickeln kann. Und das ist ein Studienfach. Natürlich ist es von Amerika her gekommen, das ist so. Und zu Beginn waren es vor allem die progressiven Schulen, die Gemeindebaufächer angeboten haben. Aber in der Zwischenzeit ist es praktisch überall üblich und überall möglich, an theologischen Ausbildungsstätten eben auch Gemeindebaufächer belegen zu können. Für mich war es immer ein ganz interessantes Thema. Bereits Ende der 80er Jahre habe ich viel von dem, was gekommen ist, da über den großen Teich, manchmal sprichwörtlich in Wellen, aufgenommen, gelesen, auch darüber mir Gedanken gemacht, auch geforscht zum Teil. Und natürlich dann, je mehr ich in den Dienst eingestiegen bin, auch umgesetzt, versucht anzupassen und dann umzusetzen. Das habe ich versucht und gemacht. Und ich habe natürlich auch solche Fächer belegt. Und ich habe sogar meine Bachelorarbeit zu solchem Thema geschrieben. So, Gemeindebau ist etwas, was wichtig ist. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, und gerade diese Bachelorarbeit, die hat auch dazu beigetragen, habe ich entdeckt, dass all diese Methoden, all diese Prinzipien, die da manchmal gekommen sind, dass sie dann wirklich fruchtbringend umsetzbar sind, wenn sie ganz fest auf biblischen Prinzipien fußen. Wenn sie übereinstimmen mit dem, was auch die Bibel sagt, oder? Oder noch besser, wenn man sie direkt aus der Bibel herausnehmen kann. Und wir haben ja die Bibel und sie lehrt uns auch gewisse Prinzipien über Gemeindebau. Ganz klar, man muss sie manchmal finden. Genauso wie diese Prinzipien über Gemeindebau, über die ich heute Morgen sprechen werde. Denn die finde ich in Nehemia 3. Und Nehemia 3, dort lesen wir ja, wie Nehemia die Mauer aufbauen lässt oder aufbaut mit seinem Volk gemeinsam. Und dort wird gesagt, wer jeden Mauerabschnitt baut, welche Personen das tun. Und dann kommt etwas zur Sprache, was Martin heute Morgen ganz gut eingeführt hat, nämlich diese Tore. Es sind 10 Tore, die uns in Nehemia 3 begegnen. 10 solcher Orte, die wichtig sind für die Kommunikation, von denen aus eben nicht nur das Wort der Leitenden der Stadt ausgegangen ist, also Erlasse wurden im Tor gemacht, vom König ausgegangen ist, sondern auch der Prophet Jeremia musste zum Beispiel ganz konkret ins Tor hinein und dort seine Botschaft, die er von Gott erhalten hat, weitergeben. Oder Nehemia selber, wir lesen das in Kapitel 8, hat vor dem Tor, nämlich vor dem Wassertor, hat er dann die Schrift lesen lassen. Und so hat das Tor eine Bedeutung. Das Wort Gottes kann von diesem Tor ausgehen. Und ich möchte diese Tore, diese 10, die wir heute Morgen anschauen im Zusammenhang mit Gemeindebau. Also die Predigt bauen wie Nehemia, nämlich mit System, die holen wir jetzt aus diesen Toren heraus. Und ich lese dazu aus Nehemia 3, und zwar all die Verse, die mit den Toren zu tun haben. Und das beginnt mit Vers 1. Und Eliaschib, der Hohepriester, machte sich auf mit seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor auf. Sie waren es, die es heiligten und seine Torflügel einsetzten. Vers 3. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie waren es, die es mit Balken bauten und seine Torflügel, Klammern und Riegel einsetzten. Und jetzt haben wir hier eine Übereinstimmung, genauso wie das Fischtor oder der Aufbau des Fischtors beschrieben wird. Wortwörtlich werden in den Versen 6, 13 und 14 der Aufbau der Tore des alten Tors oder des Jeschana-Tors, des Taltors und des Misttors beschrieben. Also praktisch Wort für Wort übereinstimmend. Und dann geht es weiter mit Vers 15. Und das Quelltor besserte Schallen aus, der Sohn des Kolchose, der Oberste über den Bezirk Mitzbah. Er war es, der es baute und es überdachte und dessen Torflügel, Klammern und Riegel einsetzte. Vers 26. Und die Tempeldiener wohnten auf dem Ofel bis gegenüber dem Wassertor im Osten und dem vorspringenden Turm. Vers 28. Oberhalb des Rosttors führten die Priester Ausbesserungsarbeiten aus. Vers 29. Dahinter besserte Zadok, der Sohn des Immer, aus, seinem Haus gegenüber, und hinter ihm besserte Schemaja aus, der Sohn von Jechania, der Hüter des Osttores. Vers 31 schließlich. Hinter ihm führte Malkia, der von den Goldschmieden, Ausbesserungsarbeiten aus, bis zum Hause der Tempeldiener und der Kaufleute, dem Migfkat-Tor gegenüber, das ist das Wachttor, und bis an den Exöller. Soweit also der Text. Erstens, Aufbau der Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde die ersten drei Tore, von denen wir jetzt gelesen und gehört haben, nicht vergessen, wenn wir immer wieder an sie denken und sie auch ganz bewusst aufbauen, dann wird das auslösen, dass die Gemeinde wächst, also wächst, und zwar ganz konkret auch zahlenmäßig. Und diese ersten drei Tore, das ist das Schaftor, das Fischtor und eben dieses sogenannte alte Tor. Das Schaftor. Wir möchten von Tor zu Tor durchgehen. Hier ist es gelegen. Man hat es genannt, Schaftor deshalb genannt, weil für den Tempeldienst die nötigen Tiere, Kleintiere, Schafe da reingebracht worden sind. Deshalb der Name Schaftor. Wenn wir aber vom Neuen Testament herkommen, dann sagt uns dieses Wort oder dieser Begriff Schaftor oder Schaf zuallererst, dass es Gott um Menschen geht. Es geht um Menschen. Und zwar um eine ganz besondere Art von Menschen. Nämlich um seine Gemeinde. Die Gläubigen, wir. Es geht ihm um uns. Wir haben doch Jesus Christus als den guten Hirten, oder? Wir sind doch die Schafe seiner Herde. Wir sind seine Gruppe, seine Gemeinde. Wir sind diejenigen, für die er gekommen ist und die ihn empfangen haben. Und er ist der gute Hirte. Er ist der Hirte, der dich sieht, der dich beim Namen ruft. Und du hörst ihn. Und du folgst seiner Stimme, so sagt es uns Johannes 15. Er ist der Hirte, der uns wohl tut, der uns führt auf den richtigen Weg, der uns versorgt, der uns das gibt, was wir brauchen zum Leben, der uns das gibt, was unsere Seele, was unser Geist nötig hat. Er ist der gute Hirte. Er ist der Hirte, der uns auch pflegt, der verbindet, wenn etwas zerstört oder kaputt gegangen ist, der wiederherstellt, der wohltut, der erquickt, der Kraft schenkt. Aber er ist auch der Hirte, der korrigiert, der Wegweisung gibt und der Klarheit schenkt in gewissen Situationen. Er ist aber ein guter Hirte und er kennt uns. Und wo immer jetzt jemand von uns in dem Sinn, so wie das Jesus gemacht hat, sich investiert, irgendwie in die Gemeinde hinein, Hirtenaufgaben ausführt, dann wird die Gemeinde gebaut. Dann wird die Gemeinde gebaut. Automatisch, praktisch, automatisch. Und wir haben ja Hirten, natürlich, da sind Pastoren, da gibt es Älteste, da gibt es Leiter, die Teams leiten, da gibt es Hauskreisleiter, die ganz fest und intensiv oft so eine Hirtenaufgabe wahrnehmen. Aber jeder Einzelne von uns kann solche, und tut es auch, ich bin überzeugt, solche Hirtenaufgaben übernehmen. Jeder Einzelne von uns hat ein Ohr für jemand anders. Jeder Einzelne von uns hilft jemand anders, telefoniert jemandem vielleicht einmal ins Altersheim oder so. Jeder Einzelne von uns hilft, Lasten zu tragen. Jeder Einzelne von uns investiert sich in die Beziehungen mit anderen und gibt Dinge weiter, auch Erfahrungsschätze. Jeder Einzelne von uns trägt so damit dazu bei, dass dieses Schaftor aufgebaut wird, dass die Gemeinde wachsen kann und wächst. Und es ist nicht ganz umsonst, dass es hier explizit heißt, es ist der Hohepriester, mit seinen Priestern, der dieses Tor baut. Und noch etwas, er heiligt dieses Tor. Das ist das einzige Tor, das geheiligt wird. Das Schaftor. Warum? In dem Moment, wo wir uns Jesus übergeben, ihm unser Leben ganz, 100% weniger geht nicht, übergeben, in dem Moment gehören wir ihm, sind wir separiert für ihn. Und das bedeutet geheiligt sein. Separiert für ihn, für Gott. Und deshalb wird das Schaftor hier geheiligt, weil wir, die Gemeinde, geheiligt sind für Jesus. Und zwar nicht, weil wir heilig sind, sondern weil Jesus für uns das erkauft hat. Und wenn jemand von uns, das ist so ein letztes Detail zu diesem Schaftor, jemand zurückbringen kann, so ein verwirrtes Schaf, wir kennen ja dieses Gleichnis von diesen 100 Schafen, von denen eins weggegangen ist, sich verlaufen hat. Und Jesus, der gute Hirte, er geht diesem einen Schaf nach und bringt es zurück. Zurück in die Herde. Und wenn immer das passiert, dann tun wir nichts anderes als genau das, was hier in diesem Text steht. Eliaschib, der Name des Hohepriesters, bedeutet nichts anderes als Gott will zurückbringen. Das Schaftor. Gehen wir weiter. Das nächste Tor ist das Fischtor. Das war ungefähr hier. Und das Fischtor mag seinen Namen deshalb bekommen haben, weil die Fischer ihre Fische da reingebracht haben. Und vielleicht war auch hier in der Region der Fischmarkt, das war gar nicht so schlecht, der war dann ein bisschen separiert, oder? Für alle, die nicht Fisch mögen, konnten das meiden. Aber deshalb hat also dieses Tor seinen Namen Fischtor. Für uns, wenn wir vom Neuen Testament her kommen, bedeutet das aber sofort etwas anderes. Jesus sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Es verbindet mit dem Auftrag. Matthäus 28, 18 bis 20. Geht hin in alle Nationen und macht zu Jüngern alle Völker. Oder? Es verbindet mit diesem Auftrag, Menschen zu erreichen. Und überall dort, wo eine Gemeinde sich ausstreckt, hinausgeht zu den Leuten, in irgendeiner Form, als Nachbarn, als Freunde, als Arbeitskollegen, sich ausstreckt und die Liebe Gottes, die verändernde Liebe Gottes mit sich bringt, darüber spricht, ein Ohr hat für die Leute, Zeit hat, Zeit auch verbringt mit solchen Personen. Und dann auch über das Evangelium, über diese eine Möglichkeit zur Rettung ins Gespräch kommen kann. Überall dort kommen auch neue Menschen zu einer Gemeinde dazu. Und das tut einer Gemeinde so gut. Nicht nur, weil sie dann zahlenmäßig mehr Leute sind. Nicht nur, weil vielleicht jetzt jemand gekommen ist, oh, mit dem habe ich einen guten Draht, endlich habe ich einen Kollegen oder so, oder? Nicht nur, sondern vor allem deshalb, weil sie frischen Wind bringen. Und gerade wenn sie neu ihr Leben Jesus gegeben haben und ihm nachzufolgen begonnen haben, gerade in dem Moment kommen sie und bringen sehr viel frischen Wind mit. Aber auch oftmals viele Lasten, viele Probleme, viele Sorgen, viele Herausforderungen. In ihres Leben ist oft nicht so geordnet. Und genau das tut uns gut als Gemeinde. Das bewahrt uns nämlich davor, dass wir so heilig werden. Scheinheilig. Uns nur noch um uns selber drehen. Das geht nicht. Wir brauchen das. Es erdet uns. Es hält uns auf dem Boden der Tatsachen und in den Beziehungen zu dem, was in der Welt einfach passiert und abgeht. Es ist wichtig. Das Ausstrecken, den Auftrag wahrnehmen, das ist etwas, was Gott uns aufgetragen hat. Weil er weiß, wenn wir das tun, ernten wir Segen. Wenn wir jetzt unser Ausstrecken als Gemeinde noch weitermachen und sagen, uns ist die Weltmission auf dem Herz und so viel wir dafür tun können, als kleine Gemeinde, wollen wir machen. Wir wollen unsere besten Leute, die sind wir bereit auszusenden. Loszulassen in den vollzeitlichen Dienst, in den Dienst als Missionar, wenn sie eine Berufung empfangen. Und wir wollen sie nach Kräften unterstützen. Denn das bedeutet auch, das ist ein Segenskreislauf. Das kommt zu uns als Gemeinde zurück. Es kommt immer wieder zurück, weil Gott lässt sich hier nicht lumpen. Wenn wir bereit sind zu geben, wird er zurückgeben. Und das erleben wir ja, oder? Wir erleben das immer wieder neu. Auch wenn es manchmal wehtut, jemand Geliebter, Begabter eben loszulassen. Das ist das Fischtor. Und dann haben wir das dritte Tor, das Jeschanna-Tor oder eben das alte Tor. Ja, hier. Und das alte Tor hat seinen Namen deshalb, vermutlich deshalb, weil dort schon längere Zeit, vielleicht schon in der Zeit Davids, eben ein Tor gestanden hat. Also mehr als 500 Jahre, bevor Nehemia gelebt hat. Aber wir müssen nur beachten, dieses Tor muss aufgebaut werden. Sie müssen es aufbauen. Und das alte Tor spricht von unseren Wurzeln. Und wir kennen das. Wenn ein Baum von seinen Wurzeln getrennt ist, dann neigt er dazu, umzufallen. Wurzeln zu kennen ist wertvoll, gibt Halt, ist wichtig. Wir als Gemeinde, unsere Wurzeln, die sind in der FEG Enneda. Es waren ungefähr vor 23 oder ziemlich genau 23 Jahre, als Heini und Elisabeth Habecker Pastoren waren in der FEG Enneda. Da haben sie eine junge Familie in diesem Hauskreis, der hier entstanden ist durch Hans Schneider und der sich so irgendwie mehr oder weniger durchgewurstelt hat, Hans, der auch weg musste, da haben sie Familie Donno ausgesandt in diese Gemeinde. Und Familie Donno ist gekommen und von da weg ist die Gemeinde gewachsen. Dann ist Pascal und Beatrice Graf dazugekommen, haben mit ihrem evangelistischen Engagement, vielfältigen Engagement dazu beigetragen, dass die Gemeinde weiter wächst und weiter sich entwickeln kann. Und jeder, der dazugekommen ist, hat dazu beigetragen. Und weil solche Dinge wichtig sind, werden wir 2025 ein Fest feiern. 25 Jahre Garaschkille, 25 Jahre FG Niederwangen, oder? Und das Fest wird natürlich größer werden als das eidgenössische Schwingerfest. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, oder? Aber es wird ein Fest stattfinden, das auf jeden Fall. Genau. Aber die Wurzeln sind vor allem auch geistlich zu verstehen. Und diese Gemeinde ist gegründet worden und getragen worden mit dieser großen, klaren, tiefen, einmaligen Sicht, wir wollen in dieser Region missionarisch, evangelistisch tätig sein. Das ist ein Teil unserer Wurzel. Und das wurde immer wieder gesagt, immer wieder gelebt und da streben wir heute noch dem nach. Natürlich, das wollen wir nicht aufgeben, das ist unsere Kernkompetenz. Denn wenn es darum geht, in einer Region missionarisch zu sein, dann greifen wir auch zurück auf das Eigentliche, nämlich auf das alte Evangelium. Es gibt kein anderes. 1. Korinther 15, Verse 1 und folgende. Jesus Christus, das ist das Evangelium, Jesus Christus ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden. Er ist begraben. Und er ist auferstanden nach der Schrift. Er hat sich den Lebendigen oder den Menschen gezeigt als lebendig und ist dann aufgefahren in den Himmel, hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters und hat seinen Heiligen Geist ausgegossen über die Gemeinde. So die Gemeinde gegründet. Das ist das Evangelium. Und Römer 10, wer mit ganzem Herzen daran glaubt, dass Jesus Christus für deine Sünden, für meine Sünden gestorben ist und das mit dem Mund bekennt, Jesus hat für mich am Kreuz den Tod erlitten, der wird gerettet werden. So lesen wir in Römer 10. So, das ist die Kernbotschaft, um das geht es. Lasst uns die Wurzeln nicht vergessen. Zweitens, geistliches Wachstum der Gemeinde. Die nächsten vier Tore, sie stehen für das geistliche Wachstum in der Gemeinde. Wir haben hier das vierte Tor, das Taltor, liegt hier. Taltor deshalb, weil es runtergegangen ist oder runtergeführt hat ins Tal. Übrigens, dieses Bild, das täuscht sehr, es ist hier ziemlich steil runtergegangen alles. Aber das Taltor deshalb. Und für uns übertragen bedeutet es, dieses Taltor nichts anderes als Demut. Und Demut ist wichtig. Ich meine, wir kennen den Volksmund, und das ist ja nicht nur der Volksmund, das steht sogar so in der Bibel, Hochmut kommt vor dem Fall, oder? Und Hochmut ist das Gegenteil von Demut. Aber die Bibel sagt noch etwas über Hochmut. Sie sagt nämlich, Gott selber widersteht dem Hochmütigen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Dem Demütigen gibt er Gnade. Wer möchte schon, dass Gott gegen ihn steht? Niemand, oder? Das ist ein unheilvolles Unterfangen. Ist nicht so schön. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich habe gelernt, wie wichtig es ist, gerade im Gemeindebau oder im Gemeindedienst, immer wieder die Demut zu suchen. Jeder braucht das. Ich brauche das. Mich abhängig zu machen von Jesus, ganz abhängig zu machen von Jesus. Weil eben dann, wenn das nicht passiert, gerade wenn es gut läuft, das ist fast immer im Leben so. Wenn etwas gelingt, dann denken wir, leck, bin ich gut. Oder? Ich übertreibe natürlich, das mache vielleicht ich, aber ja. Genau. Leck, bin ich gut. Das ist sicher, das ist eine große Gefahr in diesem Moment. Eine große Gefahr, hochmütig zu werden. Und genau in diesem Moment gibt es einen Weg, den wir immer wieder einschlagen dürfen und einschlagen können. Dann beginnen wir Gott zu loben. Dann beginnen wir Jesus Danke zu sagen für das, was er gelingen hat lassen. Für das, wo er uns beschenkt hat. Für all das, was wir von ihm empfangen haben. Denn die Bibel sagt, wir haben nichts, was wir nicht von ihm empfangen haben. Oder? Und dafür beginnen wir Danke zu sagen. Und das hält uns in der Nähe von Gott und hält uns in der Demut, in dieser Abhängigkeit vor Gott. Demut bedeutet, abhängig zu sein von Gott. Oder auch, und das ist etwas, was man ganz gut durchdenken kann, Demut bedeutet auch, als die Person bekannt zu sein, die man wirklich ist. Mit all den Fehlern, all den Stärken und all den Schwierigkeiten. Oder? So viel also zu dem Tor der Demut. Aber in Kombination mit dem Quellentor, also das Tal, das Misttor hier, Taltor, Misttor, und das ist das Quellentor und das Wassertor, in Kombination dieser vier Tore lehren sie uns die Grundlage oder das absolut Grundlegende für das geistliche Leben. Sie lehren uns ein Leben aus der Gnade. Ein Leben aus der Gnade. Denn das Taltor steht für Demut. Ich weiß, ich bin immer so viel weg von Sünde. Sei es in Tat, vielleicht oft weniger im Moment, sei es in Gedanken, sei es in meinen Haltungen, tief drin oder noch tiefer aus meinem Charakter heraus. Es braucht immer nur einen Schritt und dann habe ich einen Fehler gemacht. Oder? Ich weiß, und weil ich das weiß, möchte ich keine Person verurteilen, die sündigt. Will ich nicht. Aber ich schaue auf mich und ich schaue auf Jesus, weil er ist derjenige, der mit Sünde umgegangen ist. Er ist am Kreuz gestorben und was wir jetzt tun, wir nehmen unseren Mist der Sünde und bringen ihn da beim Misttor raus, zum Kreuz. und bitten um Vergebung und bekommen die Vergebung von Jesus Christus. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dazu braucht es kein Seelsorger. Das können wir mit Jesus alleine auch tun. In den allermeisten, vielleicht nicht in allen Fällen, aber in den allermeisten Fällen ist das überhaupt kein Problem. Wir bringen also unseren Mist daraus, immer wieder, und dann achten wir darauf, dass wir hier reingehen durch das Quellentor. Denn das Quellentor spricht für den Heiligen Geist. Und gerade wenn Dinge aus unserem Charakter oder aus unseren Haltungen aufgebrochen sind und wir das Jesus gebracht haben, dann braucht es eine erneute Füllung, ein erneutes Begegnen durch den Heiligen Geist, damit diese Stelle aufgefüllt, eben erneuert wird, oder? Und die Kraft des Heiligen Geistes, sie kann uns umwandeln, sie wird uns umwandeln. Und wenn wir dann den Weg vom Quelltor hinaufgehen zum Wassertor und dort das Wort Gottes hören, dann haben wir auch noch für unser Denken Veränderungspotenzial und Veränderungsmöglichkeit, und das brauchen wir. So, das ist der Vorgang, wie wir aus der Gnade leben. Und wenn wir aus der Gnade leben, dann bringt uns das immer wieder in Dankbarkeit vor Jesus. Weil er für uns gestorben ist. Weil er uns Sünden vergibt. Und er macht uns einfach rein. Er macht uns rein. Immer wieder neu. Und er verändert uns. Genau dadurch, dass wir nahe bei ihm sind und mit ihm immer wieder diesen Weg durch das Taltor, durch das Misttor, ins Quellentor hinein und zum Wassertor hinauf machen. Immer wieder. Und so entsteht geistliches Wachstum auf diesem Weg. Und das ist ganz entgegengesetzt, das ist Gnade. Und das ist ganz entgegengesetzt zu Gesetzlichkeit. Denn Gesetzlichkeit sagt nichts anderes als, das muss man tun und das muss man lassen. Und ich kann das tun, weil ich bin gut. Und ich lasse das auch, weil ich bin richtig. Oder ungefähr in der Art. Also das Springende ist, ich kann. Nein, wir können nicht. Der springende Punkt ist, ich kann. Wir können nicht. Wir leben aus Gnade. Und wenn du an einem Punkt immer wieder stolperst, vielleicht jetzt zur Ergänzung, dann liegt es vielleicht daran, dass du einfach nur selber versuchst. Bring die Gnade Gottes, bring die Gnade Jesu in diesen Bereich. Ich möchte nicht weitergehen, ohne vorher noch einmal die Kombination von Quellen- und Wassertor anzuschauen. Das wäre die nächste Folie. Quellen- und Wassertor. Es gibt eine Bibelstelle, nämlich in Epheser 5, wo das Wasser als Bild für das Wort Gottes genommen wird von Paulus. Und ansonsten ist Wasser praktisch immer ein Bild für den Heiligen Geist. Und wenn wir das sehen, hier das Quelltor und das Wassertor, dann ist es so markant, wenn wir Johannes Evangelium kennen. Jesus bringt dort zwei Stellen, die damit so eng verbunden sind, nämlich Johannes 4 und Johannes 7. In Johannes 4 spricht er mit der Frau am Brunnen, mit der Samariterin. Und er sagt zu dieser Frau, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du ihn bitten und er würde dir Wasser geben, das in dir zu einer Quelle lebendigen Wassers wird, die zum ewigen Leben fließt. Wir haben hier ein Bild oder eine Ausführung über das, wie der Geist Gottes wirkt. Und zwar ganz konkret und speziell bei unserer Wiedergeburt. Also in dem Moment, wo wir Gott unser Leben, wo wir Jesus unser Leben ganz übergeben, in dem Moment, und das von ganzem Herzen so meinen, kommt Jesus und nimmt Wohnung in uns. Und er macht das mit dem Heiligen Geist. Und es ist der Heilige Geist in uns, der in uns, unseren Geist, neu lebendig macht. Und vor allem im Zusammenhang damit die Beziehung mit Gott, die Kommunikationskanäle mit Gott wieder öffnet. Und auf einmal verstehen wir das Wort Und auf einmal verstehen wir Gottes Reden. Und genau das ist es. Er versiegelt das, der Geist Gottes, und das trägt uns durch den Tod hindurch in die Ewigkeit, weil Jesus in unserem Herzen wohnt. So ist das eine Wirken des Heiligen Geistes. Aber in Johannes 7 steht Jesus auf und sagt vor der ganzen Menge: Wer dürstet, der soll kommen und trinken. Denn wer an ihn glaubt, wie es die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers ausfließen. Und hier haben wir den Unterschied: Quellentor, eine Quelle, die fließt, aber Wassertor, eine Fülle von Wasser, die ja da ist, die ausfließt. Das Wirken des Heiligen Geistes in und durch uns zu anderen Menschen hin, in Strömen des lebendigen Wassers. Darüber lohnt sich natürlich auch, weiter nachzudenken. Drittens, das Ziel vor Augen. Die letzten drei Tore, die sind dazu da, uns an das eigentliche Ziel zu erinnern. Und wir wissen ja, wir erinnern uns bestimmt, vielleicht ist uns das aufgefallen, diese letzten Tore, die wurden nicht mehr aufgebaut. Sie werden nur erwähnt, oder? Und deshalb erinnern sie uns ans Ziel. Wir haben hier das Rosttor, wir haben hier das Osttor und wir haben hier noch das Wachttor. Und wir sind ja, wie wir das sehen, bereits wieder an der Ostmauer des Tempels. Hier haben wir begonnen. Das heißt, wir haben unsere Runde schon fast gemacht. Das Rosttor. Seinen Namen bekam es ziemlich sicher deshalb, weil in der Nähe hier irgendwo früher zu Salomos Zeiten ein Teil seiner Pferde ihre Stallungen hatte. Wir lesen ja in der Bibel, dass Salomo 12.000 Pferde besaß und einige von denen waren bestimmt in Jerusalem. Und durch das Rosttor sind sie raus und wohl auch reingeritten dann. Und deshalb das Ross- oder das Pferdetor. Wenn wir aber das Bild des Pferdes vor uns haben, dann denken wir an Kraft, dann denken wir an Stärke, dann denken wir an Vorwärtsdrang, dann denken wir auch an Kampf. Ross, ein Pferd ist so ein Bild, das all das verkörpert, auch wenn es in seinem Wesen sehr sensibel und feinfühlig ist. Und hier dieses Rosttor spricht über die Art und Weise, wie wir unser Leben auch gestalten können. Paulus schreibt dem Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Bedeutet, bleibe dran. Halte durch. Investiere Kraft. Halte das Ziel vor Augen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Nimm dir dieses Ziel, lass es dir nicht von den Augen kommen. Das Rosttor steht also dafür, dass wir das Ziel auch vor Augen halten und zu diesem Ziel hinziehen. So wie Jesus uns führt. Und das Ziel finden wir im Osttor. Und das Osttor, das ist eigentlich hier oder heute noch hier, das goldene Tor an der Ostmauer. Also Überreste zumindest auch aus der Zeit von Nehemia sind wahrscheinlich da noch eingebaut. Das ist jetzt verschlossen. Aber das Osttor ist das Tor, von dem gesagt wird, also die Bibel sagt, Jesus kommt auf dem Ölberg wieder zurück, oder der Messias kommt vom Ölberg, und die Tradition der Juden sagt, und er wird durch das Osttor in den Tempel hineingehen. Also deshalb spricht das Osttor von der Wiederkunft Jesus, und Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Ich weiß nicht genau, wie es gewesen ist vor 2000 Jahren, bevor Jesus das erste Mal gekommen ist. Die Leute haben gehofft, dass es einen Messias geben wird, der kommen wird. Vielleicht, hoffentlich, irgendwann einmal. Und er ist gekommen. Und sie haben hunderte von Jahren auf die Ankunft des Messias gewartet. Und heute sind wir 2000 Jahre dabei und warten auf Jesus, dass er wiederkommt. Weil das bedeutet dann ist alles gut, oder? Dann ist alles gut. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt auch die Welt. dann zu einem Ende irgendwann. Die ganzen Probleme. Jesus kommt wieder. Diese Hoffnung halten wir fest. Wir wissen, dass es passieren wird. Wir wissen aber nicht wann. Aber wir wissen, dass es passieren wird. Und solange es nicht passiert, sind wir wachsam, halten dieses Ziel vor unseren Augen, aber bleiben auch an dem, was wir als Gemeinde, wo uns Jesus einfach auch hingestellt hat. Und wir bleiben dran an dem, wo Jesus uns hingestellt hat. Und ich habe vor 3 Wochen darüber gesprochen, dass unser Ziel die Liebe Gottes uns zum Ziel bringen wird. Und dass die Liebe Gottes selber ja auch das Ziel ist. Und wir haben als Gemeindeleitung das so formuliert. Menschen in unserer Region lernen Jesus Christus kennen und werden von der Kraft der Liebe Gottes berührt und verändert. Und auf diesem Weg befinden wir und bleiben wir. Auch durch dieses Wachttor, das hier das letzte Tor noch ist. Und wir wissen ja, Jesus hat uns aufgefordert zu wachen, wachsam zu bleiben und zu warten. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen könnten, wenn es um Wachsamkeit geht, ja, wofür sollen wir wachen? Auf was sollen wir denn schauen? Was ist wichtig? Geht es um prophetische Zeichen? Vielleicht auch. Vielleicht auch. Oder geht es vielleicht um noch etwas anderes? Geht es vielleicht darum, dass wir wachen sollen, dass niemand in die Gemeinde kommt mit einer falschen Lehre? Vielleicht auch. Um was geht es beim Wachen? Ich glaube, der Hauptpunkt, den finden wir in Matthäus 24, wo Jesus in seiner Endzeitrede ziemlich deutlich sagt, um was es geht. Und zwar ab Vers 11. Matthäus 24, ab Vers 11. Es heißt hier, Vers 10, dann werden viele zu Fall kommen und sie werden einander ausliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und sie werden viele in die Irre führen. Und da die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in den meisten erkalten. Wer aber standhält bis zum Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Erdkreis verkündet werden, als ein Zeichen für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ich glaube, wenn wir wachen, lasst uns aufpassen darauf, dass die Liebe zu Jesus nicht erkaltet. Lass uns aufpassen, dass egal welche Umstände, egal welche Propheten und was sie alles sagen, dass die Liebe zu Jesus nicht erkaltet. Es ist eine Beziehungssache. Dass die Liebe zu Jesus nicht erkaltet, darauf sollen wir achten und auf in erster Linie wachen. So möchte Gott unsere Gemeinde und alle Gemeinden segnen. In Jesu Namen. Amen.